Wenn man dann aber sieht, dass dort Sachen sind, die halt massiv nicht mit europäischem Recht zu vertreten sind und die wirklich unsere Natur und die Menschen hier bedrohen, dann haben wir uns auch dazu entschlossen, dagegen zu klagen. Diese Gasförderung, die dort halt stattfindet oder stattfinden soll, die kann halt überhaupt nicht dazu beitragen, dass diese derzeitige Gaskrise gelöst wird.
Gratwanderer, die OZ-Klimareporter, heute mit Daniel Noglek.
Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge der Gratwanderer. Mir gegenüber sitzt heute Bernd Meierer. Wollen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie und warum bin ich möglicherweise auf die Idee gekommen, Sie anzurufen und Sie hierher einzuladen heute?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Bernd Meierer und ich bin im Vorstand der Bürgerinitiative Saubere Luft aus Friesland. Und ja, wir beschäftigen uns mit Themen zur Umwelt und zur sauberen Luft in Ostfriesland, so damit wir morgen auch noch alle schön weiteratmen können.
Na, beschäftigen ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig gesagt, ist so meine Einschätzung. Sie sind ja total aktiv, sie machen ganz viel. Zuletzt haben sie vor Gericht gewonnen. Sie haben fürs Klima, für die Gesundheit der Menschen ein Urteil erreicht. Worum ging es denn da?
Ja, wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit diesem Thema und haben dabei halt gesehen, dass sich im Bereich des Ems-Estuars immer mehr Industrie ansiedelt und nicht unbedingt die Industrie der besten Form. Gerade in den Niederlanden ist es häufig eine recht dreckige Industrie mit vielen Emissionen und dementsprechend haben wir uns das angeschaut und haben auch schon etliche Klagen dagegen geführt und haben mittlerweile auch schon 5-mal gewonnen.
Jetzt ganz akut ging es ja, glaube ich, um eine, und jetzt muss ich das Wort zusammenbekommen, Klärschlammverbrennungsanlage in Delfzijl.
Genau, das war eine Anlage in Delfzijl. Dort gibt es von der Firma EEW ein Kraftwerk, wo Müll verbrannt wird. Dort haben sie 3 Verbrennungslinien, wo sie aus der Müllverbrennung Strom produzieren. Und jetzt haben sie eine 4. Linie in Planung und hatten auch schon eben die Genehmigung dafür für eine Klärschlammverbrennungsanlage. Und gegen diese Genehmigung haben wir, wie auch gegen die anderen, geklagt. Und gegen die 4. Linie haben wir gerade gewonnen und die Genehmigung ist annulliert worden.
Erinnere ich mich richtig, wenn ich sage, dass die sogar mit dem Bau oder mit ersten Arbeiten an der Anlage schon begonnen hatten, bevor das Urteil gefällt war?
Das war bei der 3. Linie der Fall.
Ah.
Da haben wir die Genehmigung auch schon etliche Male wieder annullieren lassen vor Gericht. Und da liegt aktuell gerade wieder eine neue Genehmigung vor. Und wir bereiten gerade die Klage gegen diese wieder vor.
Es ist ja oft so, dass Klagen und gerichtliche Auseinandersetzungen ja immer so das letzte Mittel sein sollte. Auch aus finanzieller Sicht einfach. Und man hört es ja, dass man sich auch meistens außergerichtlich einigen kann. Und oft funktioniert das ja und in vielen Fällen funktioniert es dann eben auch nicht. Wie ist denn so, also ich frage mich einfach, wie ist denn so die Gesprächsatmosphäre mit EEW vielleicht? Also auf was für einer Ebene sprechen Sie da mit denen, sprechen die mit Ihnen? Wie läuft sowas ab? Ich meine, vor Gericht ist es klar, das regeln dann die Anwälte. Aber wie ist es denn so außergerichtlich? Finden da Gespräche statt?
Ja, wie Sie schon sagen, das ist ja die letzte Option, die man halt hat. Und eigentlich haben wir unsere Aufgabe als Bürgerinitiative auch nicht darin gesehen, in den Niederlanden irgendwelche Klagen zu führen.
Ja.
Sondern wir hatten uns ursprünglich gegründet, um ein geplantes Kohlekraftwerk von Dong Energy in Emden zu verhindern, was dann ja glücklicherweise auch nicht gekommen ist. Und dann haben wir halt gesehen, was alles für Projekte trotzdem noch in der Umgebung laufen. RWE-Kohlekraftwerk in Emshaven und eben die ganzen neuen Industrieansiedlungen in Delfzijl. Und nachdem wir häufig versucht haben, eben in der Politik Gehör zu finden, und wir dachten auch, das wäre die Hauptaufgabe einer Bürgerinitiative, auf Missstände sozusagen aufmerksam zu machen, mussten wir aber doch feststellen, dass das Echo da eben sehr, sehr gering war und man sich halt sehr wenig der Sachen angenommen hat. Und so sahen wir uns gezwungen, quasi immer weiterzumachen und dagegen dann selber vorzugehen. Das läuft dann so ab, dass man sich zunächst die Unterlagen halt anschaut. Zu so einem Verfahren gibt es dann meistens in der Größenordnung von 2.500 Seiten an Unterlagen.
Okay.
Häufig dann eben nur niederländisch, dessen wir auch nicht wirklich mächtig sind. Mittlerweile geht es natürlich einigermaßen, aber ja, es ist schwierig. Dann braucht man ja die Expertise, dann braucht man auch Fachleute, mit denen man drüber spricht, worum es da überhaupt geht. Und wenn man dann aber sieht, dass dort Sachen sind, die halt massiv nicht mit europäischem Recht zu vertreten sind und die wirklich unsere Natur und die Menschen hier bedrohen, dann haben wir uns auch dazu entschlossen, dagegen zu klagen.
Sie sagten ja, die Menschen und die Natur in unserer Region und natürlich in den Niederlanden auch im Grunde zu bedrohen. Wenn diese Klärschlammverbrennungsanlage kommen würde oder gekommen wäre, wieso ist sowas, ganz platt gesagt, wieso ist was schlecht für uns?
Also in diesem speziellen Fall ist das ja in Delfzijl und es gibt im Rahmen des trilateralen Monitorings vom Wattenmeer Untersuchungen. Und dort wird zum Beispiel untersucht, wie die Belastung mit Quecksilber in Vogeleiern ist. Das wird seit Jahren durchgeführt. Und in nur 800 Meter Entfernung von dieser Anlage in Delft-Siel ist so eine Stelle, wo Vogeleier kontrolliert werden. Und die sind seit Jahren oberhalb der Toxizitätsschwelle mit Quecksilber belastet. Und wir haben uns halt gefragt, wie kann das sein? Das sind alles geschützte Tiere und die stehen unter höchsten europäischen Schutz quasi. Und trotzdem wird da eine Linie nach der anderen genehmigt, die immer wieder neue Quecksilberemissionen hat. Und deswegen haben wir uns da ein bisschen reingefuchst und sind dagegen vorgegangen.
Alles klar, also ist in dem Fall das Quecksilber das große Problem.
Quecksilber ist ein großes Problem, überhaupt Schwermetalle und die ziehen ja natürlich auch weiter mit der Luft, die kommen auch bei uns an. Außerdem akkumulieren sie sich in der Umwelt, wenn sie ins Wasser gelangen, dann nehmen die kleinen Krebschen das auf, als nächstes die Fische und irgendwann landen sie bei uns auf dem Teller. Ne?
Ja, in der Tat, diese Quecksilbergeschichte. Es muss ja in der EU auch Grenzwerte geben, das haben Sie ja schon gesagt, es gibt ja sicherlich nationale Grenzwerte, es gibt sicherlich EU-Richtlinien oder Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Diese Anlage darf ja nicht einfach so gebaut werden, es muss ja dafür, das haben Sie ja auch schon mehrmals gesagt, ein Genehmigungsverfahren geben und dieses Genehmigungsverfahren ist in den Niederlanden ja ganz offensichtlich positiv beschieden worden damals. Was ist denn da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen? Also es muss ja, die Behörden müssen sich angeschaut haben, wie es in der Natur drumherum aussieht.
Ja, natürlich. Da gibt es eben bestimmte Vorgehensweisen. Da müssen dann ja sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. Aber je nachdem, ob man denn so eine Anlage jetzt potenziell genehmigen möchte oder nicht, kann man das ja auch mehr oder weniger intensiv prüfen. Und wir hatten den Eindruck, dass das häufig eben sehr industriefreundlich geprüft worden ist. Und außerdem gibt es bei diesen Dingen immer keine direkten Zahlen, sondern es sind immer quasi Bereiche, in denen man sich halt aufhalten muss. Und da gibt es halt Vorgaben von der EU und da gibt es die sogenannten Breath Reference Papers, wo sozusagen aufgelistet wird, die besten Anlagen, die in Europa in diesem Bereich existieren, was können die denn so erreichen?
Okay.
Und dann soll man sich daran halt anlehnen, dass man das auch schafft.
Verstehe.
Die EU hat da für besonders besorgniserregende Stoffe eben eine sogenannte Minimalisierungsverpflichtung eingeführt. Das heißt, dass Unternehmen sich nicht einfach irgendeinen Wert raussuchen können, den sie anstreben, sondern sie müssen, selbst wenn der schon ganz gut ist, sozusagen untersuchen, erforschen, begründen, warum sie nicht noch weniger ausstoßen können.
Okay.
Und weil es geht quasi darum, dass diese Stoffe, zum Beispiel Quecksilber, soll bis 2028 eigentlich auf null reduziert werden in der EU. Und das erreicht man natürlich nur, wenn man halt dementsprechend immer weniger ausstößt.
Genau, Minimalisierung ist so das Stichwort, denn ich meine gelesen zu haben, ich glaube, wir hatten das berichtet, andere Medien auch und Sie in der Pressemitteilung auch, dass selbst der Richter relativ verwundert war und gesagt hatte, sinngemäß, ich kann es jetzt nicht zu 100% zitieren, komisch, dass jetzt erst eine deutsche Bürgerinitiative kommen muss, damit das dieses Minimalisierungsgebot jetzt hier irgendwie aufs Tableau kommt.
Ja, die Genehmigungsbehörde hatte sich quasi auch diese Unterlagen aus der EU zu eigen gemacht, wo dann diese Intervalle vorgegeben sind. Und man sah dann halt, die beantragten Werte, die liegen da in der Mitte von diesen Intervallen und damit ja im grünen Bereich. Und ja, dann genehmigen die das halt so. Und der Richter hat dann halt nachgefragt, ja, wie sind sie denn zu der Entscheidung gekommen?
Mhm.
Wie haben die denn geprüft, dass sie nicht weniger ausstoßen können? Und die Antworten waren dem Richter da eindeutig zu dünn.
Okay, das hat er in seinem Urteil ja entsprechend auch gewürdigt. Eine andere Geschichte ist, da will ich auch unbedingt mit Ihnen drüber sprechen, weil das ganz aktuell und auch bei uns in der Berichterstattung immer wieder eine Rolle spielt, Gasförderung bei Borkum. Da haben Sie Neuigkeiten zu berichten. Ich weiß noch gar nicht genau, was es ist, aber Sie haben angekündigt, es gibt was zu erzählen.
Ja, wir haben uns ja quasi seitdem das Projekt losgegangen ist, 2018 das erste Mal mit Leuten von damals noch Oranje-Nassau getroffen in Emden, wo die das Projekt GEMS vorgestellt haben. Dann haben wir uns mit Stellungnahmen beteiligt gehabt. Am 2. Mai waren wir im Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtages und haben dort eine Stellungnahme dagegen vorgetragen. Und mittlerweile haben wir uns da ja auch näher beschäftigt mit dem Thema, weil am Anfang hatten wir auch Bedenken, weil viele Leute haben ja eine Gasheizung und natürlich kann man nicht einfach sagen, wir wollen jetzt eigentlich kein Gas mehr und
ja.
Man muss ja halt sehen, wie das alles zusammenhängt. Aber das Ding ist halt, diese Gasförderung, die dort halt stattfindet oder stattfinden soll, die kann halt überhaupt nicht dazu beitragen, dass diese derzeitige Gaskrise gelöst wird. Weil die können frühestens Ende 2024 anfangen, überhaupt Gas zu liefern. Und wenn sie das tun, dann ist es auch eine sehr begrenzte Menge. Das wäre ungefähr 0, also weniger als 1% der deutschen Gasmenge, die man bräuchte. Also das ist überhaupt nicht geeignet, um da jetzt wirklich Game Changer in dieser Gaskrise zu sein. Mhm. Und dafür wird aber die Umwelt massiv geschädigt. Und wir haben jetzt vor, deswegen eben auch eine Klage einzureichen. Und das können wir natürlich alleine kaum stemmen, weil diesmal ist das ja noch wieder eine andere Dimension als bisher. Und dementsprechend haben wir uns Partner gesucht und den haben wir jetzt auch gefunden. Wir werden zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe klagen.
Ah, die Deutsche Umwelthilfe, okay, die ist natürlich in der Tat sehr bekannt. Auch nicht unbedingt unumstritten, muss ich sagen. Es ist ja immer, ich meine, ich erinnere mich an Schlagzeilen, die dann auch vielleicht nicht ganz so positiv Richtung Umwelthilfe waren. Warum haben Sie sich am Ende für die entschieden? Was waren da die Beweggründe?
Also die Deutsche Umwelthilfe setzt sich halt massiv eben für die Entwicklung hin zum Ausbau der erneuerbaren Energien ein. Und die Deutsche Umwelthilfe hat halt erkannt, dass es eigentlich wirklich nur einen einzigen Weg geht, eben möglichst schnell aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen und eine neue Gasförderung in der Nordsee anzufangen, passt da gar nicht ins Bild.
Haben Sie gedacht, jetzt ganz ehrlich gesagt, als Sie angefangen haben, dass das alles so groß wird am Ende, diese BI, saubere Luft, dass man am Ende gegen Gasförderungen klar, dass man gegen Anlagen klagt, dass man einfach, ich sag mal, so ein, ja doch schon ein großer Player hier in der Region wird, was den Umweltschutz angeht.
Nein, das haben wir uns überhaupt nicht so vorgestellt. Wir wollten einfach aufmerksam darauf machen, dass es halt nicht gut ist, hier damals eben dieses Kohlekraftwerk zu bauen. Und wir haben dann halt gesehen, dass halt was nützt es, wenn wir es hier nicht bauen. Dafür wird es dann drüben in Eemshaven gebaut. Und dementsprechend haben wir uns dann da halt weiter damit beschäftigt. Es geht überhaupt nicht darum, dass es in den Niederlanden ist. Wenn es bei uns gebaut würde, würden wir da genauso gegen vorgehen.
Ja.
Wir haben unsere Aufgabe eben auch nicht darin gesehen, eigentlich zu klagen, aber wir haben eben gesehen, dass die Behörden sich auf deutscher Seite da eben sehr wenig einbringen in die Verfahren und die ganzen Gemeinden ja eben sehr wenig tun. Ich meine, mittlerweile ist es so, dass wir auch durchaus finanzielle Unterstützung aus den Gemeinden, aus der Krummhörn, von Norden, aus dem Burgmerland und aus der Stadt Emden haben wir durchaus schon Spenden bekommen, für die wir auch sehr dankbar sind, die uns sehr geholfen haben, weil wir sind komplett spendenfinanziert, beziehungsweise wir haben 12 Euro Jahresbeitrag. Das ist bei 200 Mitgliedern auch noch nicht die Welt.
Ja, klar.
Ja.
Ja, und gerade eben Gerichtsprozesse und so, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Das wäre so meine nächste Frage nämlich. Sie sagten ja schon, das sind ja, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel mal die Niederlande anschaut, ganz konkret 2000 Seiten oder so, sagten Sie, an Material, dann möglicherweise in der Fremdsprache. Wenn Sie dann so ein Packen Papier auf den Tisch kriegen, wie gehen Sie denn das an? Ich meine, Google-Übersetzer hilft da ja dann nicht besonders gut, oder?
Ja, das Problem ist, den Packen Papier muss man ja erstmal auf den Tisch kriegen, weil man muss ja erstmal überhaupt mitkriegen, dass da irgend sowas halt läuft. Ne?
Ja.
Und manchmal wird das ja bei uns in der Zeitung eben veröffentlicht. Und es gibt ja einen sogenannten Vertrag von ESPO, nachdem die Länder sich bei grenznahen Projekten eben gegenseitig informieren müssen. Aber diese Bekanntmachung, da muss man schon ein ziemlich großes Ohr haben, damit man es überhaupt mitkriegt. Ne? Mhm. Und dann werden die Dinge hier öffentlich ausgelegt, dann kann man dazu Stellungnahmen abgeben. Aber eben ist es häufig ein Problem, ganz viel eben nur niederländisch. Und dann gibt es eine ganz kleine Zusammenfassung auf 5-6 Seiten auf Deutsch. Da steht dann natürlich nur das Schönste drin und man ist dann doch gezwungen, mit Google oder DeepL oder sowas zu übersetzen und sich da durchzuarbeiten.
Wie schafft man das zeitlich, neben dem ganzen anderen Verpflichtungen, die man so hat? Ich meine, das Ehrenamt, das wird ja hochgehalten hier in Ostfriesland sehr und das ist ja super. Aber das klingt nach so viel Arbeit. Wie packen Sie das?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also in Phasen wie jetzt ist es ja quasi ein Fulltime-Job, das zu bewerkstelligen. Also wir investieren da schon sehr viel unserer Freizeit in diese Geschichte, ja.
Wie läuft es mit der Expertise? Ich weiß nicht, welchen beruflichen Hintergrund haben Sie vielleicht? Sind denn Menschen mit Ihnen an Bord, die wissenschaftlich in der Sache schon geforscht haben, die sich sehr gut auskennen, die Expertise da haben? Wie ist da so der Stand bei Ihnen?
Also ich bin selbst Ingenieur für Photonik und beschäftige mich mit lasertechnischen Messinstrumenten, auch was Luft, Schadstoffe und sowas angeht. Insofern habe ich da schon einen gewissen Einblick. Zumindest kann man was mit diesen ganzen Grenzwerten und so weiter anfangen. Aber natürlich brauchen wir dann weitere Expertise und fragen herum nach Expertenmeinungen und natürlich einen Haufen Internetrecherche, wo man halt Leute findet. Aber mittlerweile haben wir eine ganz gute Vernetzung erreicht und man erzählt sich auch von einem zum anderen weiter und kriegt dann auch die dementsprechenden Tipps.
Na, sehr gut. Und wie läuft es juristisch? Ich meine, da müssen Sie ja anwaltlich irgendwie vertreten werden. Gibt es da Anwälte, die mit Ihnen schon längerfristig zusammenarbeiten oder wechselt es dann jedes Mal? Oder wie machen Sie das? Ich meine, gerade in Niederlanden Niederlanden. In den Niederlanden kann ja kein deutscher Anwalt, glaube ich, dann tätig werden, oder doch? Ich weiß es gar nicht so genau.
Doch, man kann auch als deutscher Anwalt in Niederlanden tätig werden. Das ist aber natürlich unendlich viel komplizierter. Und das niederländische Recht ist ja auch anders eben als unser Recht. Und wir klagen ja häufig eben auf EU-Recht hin quasi, ja, was dann ja von jedem Land einzeln in sein nationales Recht überführt werden muss. Und dementsprechend sind diese Regelungen alle unterschiedlich, als sie bei uns gehandhabt werden. Und wir haben mittlerweile seit Jahren eine niederländische Anwältin, Bondine Kloostra, mit der wir da sehr gut zusammenarbeiten. Und ja, aber das Problem ist auch da natürlich, wir sprechen mit ihr auf Englisch, die Papiere sind dann in Niederländisch, und da müssen wir immer hin und her zu Deutsch, Englisch, Niederländisch, ja, hin und her übersetzen. Das ist schon sehr aufwendig.
Aber es ist mit Erfolg gekrönt mitunter, wie wir jetzt ja wieder gesehen haben.
Es ist durchaus von Erfolg gekrönt, aber auch da hat sich ja die Ansicht natürlich geändert mit den Jahren, weil am Anfang hat man ja gedacht, ja, man geht dann gegen irgendwas vor, klagt dagegen und dann ist das zu Ende. Aber das ist es natürlich nicht, sondern es ist halt bisher so gewesen. Wir haben ja gerade, was diese Müllheizkraftwerke betrifft, eigentlich immer unsere Klagen gewonnen. Aber dann hat man eben die Spielregeln in den Niederlanden ein bisschen geändert und dann wurde wieder eine neue Genehmigung erlassen. Ja, und dann mussten wir wieder dagegen klagen. Und so geht das Spiel halt immer weiter. Ich meine, unsere großen Erfolge dabei sind halt, dass dabei eben diese Werte, eben was zum Beispiel Quecksilberausstöße betrifft, jedes Mal deutlich reduziert werden. Und das sind halt die echten Erfolge, die wir halt haben. Oder wie im Fall von der Firma ESD, die vor Jahren mal in die Schlagzeilen gekommen war, weil es dort massive Explosionen gab, wo wahnsinnig viel Staub, also 5 Tonnen Staub mehr als 150 Meter in die Luft hochgetragen wurde. Und das waren Ereignisse, die 52 Mal im Jahr stattfinden in 2019. Und da haben wir auch darauf aufmerksam gemacht, sind an die Presse gegangen und haben bei Ämtern nachgefragt, haben unsere Anwältin dorthin geschickt, die Genehmigungen überprüfen lassen und so weiter. Und das hat letztlich ohne Klage dazu geführt, dass der deutsche Mutterkonzern die ganze Direktorenebene dort quasi entlassen hat. Die haben ihr Produktionsverfahren jetzt geändert und in 2020 gab es dann noch 6 von diesen Ereignissen, in 2021 0. Und das ist natürlich ein Wahnsinnserfolg, weil der ganze Staub, der kommt jetzt schon mal nicht mehr zu uns rüber.
Wie wird denn das so in der Bevölkerung rezipiert? Also ich habe eher das Gefühl, dass wir in Sachen Klimaschutz ja schon besser aufgestellt sind als noch vor einigen Jahren. Auf der anderen Seite wird ja immer mit Arbeitsplätzen argumentiert und mit Steuermitteln, die flöten gehen, wenn solche Industrieanlagen eben nicht gebaut werden zum Beispiel. Und Sie haben ja auch schon durchblicken lassen, dass Ihr Gefühl ist, dass die niederländischen Behörden an der Stelle ja schon eher pro Industrie sind und die Regularien so auslegen bzw. ändern, als damit eine Ansiedlung möglich ist dort. Was kriegen Sie da so mit? Was sagt die Bevölkerung? Kriegen Sie da Anrufe, kriegen Sie Schreiben oder findet sowas eigentlich nicht statt?
Also in der Form findet es eigentlich nicht statt. Ich meine, wir machen ja regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen, wo man halt versucht, mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch zu kommen. Auch Spendenaktionen haben wir häufig gemacht, dass wir auf der Straße waren und uns direkt mit den Leuten halt ausgetauscht haben. Und natürlich, alle Leute wollen im Prinzip, dass die Welt in Ordnung bleibt. Aber wenn es dann eben darum geht, dass man sich selber irgendwie unter Umständen irgendwie einschränken muss oder dann kommen eben die Ängste um den Arbeitsplatz und so weiter dazu. Das ist schon immer schwierig. Aber wir sind ja eben gar nicht gegen die Industrie eingestellt, sondern wir wollen eigentlich hauptsächlich, dass eben die richtige Art von Industrie angesiedelt wird. Und das kann heute eben nur sein, erneuerbare Energien. Und man muss eben darauf achten, dass man mit den Ressourcen des Planeten anständig umgeht.
Ja, so ein Blick aufs Gas ist natürlich gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema mit Blick auf die Abschaltung Nord Stream. Ich meine, Abschaltung ist vielleicht zu viel gesagt, aber erstmal kurzfristige Stilllegung. Da besteht ja durchaus eine Angst, dass gesagt wird, naja, und dann, wenn es wieder aufgedreht wird, der Gashahn vielleicht ein bisschen weniger, beziehungsweise dann vielleicht auch gar nicht mehr. Sie sprachen es ja schon an, dass auf Borkum dieses Gasfeld nicht dazu geeignet ist, unser Gasproblem zu lösen. Haben Sie trotzdem ein bisschen die Befürchtung, dass gerade in diesem Bereich dann vielleicht doch der eine oder andere sagt, naja, jetzt, also wir haben kein Gas und jetzt wollen die hier auch noch klagen, damit wir nicht, also noch weniger Gas haben. Was ist da so Ihr Gefühl?
Ja, aber es ist auch sozusagen unfair den Niederländern gegenüber. Die Provinz Groningen leidet ja massiv unter der Gasförderung und deswegen hat man sich in den Niederlanden ja auch dazu durchgerungen, aus der Gasförderung komplett auszusteigen. Und durch die Krise, die wir jetzt selbst verursachterweise quasi haben, also dadurch, dass wir uns so abhängig gemacht haben von Gas, fordern wir jetzt von den Niederländern auf einmal, dass sie uns noch viel mehr Gas liefern sollen. Und jetzt müssen die Niederländer, die eigentlich aus Gas aussteigen wollen, neue Bohrungen quasi anlegen, damit sie auch uns mit versorgen kann. Und ich denke, hätte, wir müssen da selbst unsere Hausaufgaben machen und müssen sehen, dass wir eben auf Erneuerbare umsteigen und möglichst schnell vom Gas wegkommen.
Wie geht es jetzt mit der Klage weiter? Gerade, also wir haben heute den 14. Juli, muss man sagen, das wird sich ja in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen weiterentwickeln. Wie ist jetzt der Stand? Die Klage ist vorbereitet, wann soll sie eingereicht werden und wie geht es noch weiter?
Die Klage ist soweit vorbereitet und wird morgen eben eingereicht werden. Und die Stadt Borkum hat sich entschlossen, zusammen mit Jüst ebenfalls eine Klage einzureichen. Wir haben im Vorfeld auch schon viel darüber in Kontakt gestanden. Wir arbeiten auch sehr gut mit der Stadt Borkum zusammen. Die Stadt Borkum hat nämlich im Gegensatz zu allen anderen Kommunen hier sich den Luxus geleistet und hat eine Umweltbeauftragte. Und das würden wir auch finden, dass es eine sehr gute Idee wäre, wenn es sowas bei uns in Emden, Leer, Norden-Aurich auch geben würde, dass sich jemand eben gezielt mit diesen Themen auseinandersetzt und da eben bei den niederländischen Verfahren sich beteiligt und eigentlich die Dinge einfordert, die wir jetzt machen müssen.
Gut. Herr Meyer, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke sehr.
Ja, ich bin gespannt, wie sich's entwickelt. Und ihr könnt uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.